Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, den 22. Juli 2025. Die Schweiz ist eine Insel der Glückseligen. Ja, das gibt es. Inseln der Glückseligen, Inseln der Glückseligkeit, und das muss man verteidigen. Und als ich kürzlich über dieses Thema nachgedacht habe, während eines Gesprächs, wir sind drauf gekommen, ist auch die Tatsache plötzlich in den Vordergrund getreten, dass ja nicht nur die Schweiz, sondern der ganze Planet Erde im Grunde eine Insel der Glückseligen ist. Denn die Erde ist ja der einzige Planet in unserem Sonnensystem, der in dieser Form bewohnbar ist. Und vielleicht auch weit über unsere Galaxie hinaus der einzige lebensfähige Planet. Das ist ja unglaublich. Das Wunder, dass man hier existieren darf, dass man in einer Oase, in einem Garten Eden die Zeit verbringen kann, die einem geschenkt ist. Alles spielt da ineinander, es harmoniert. Wir haben Lebensbedingungen, atmosphärische Bedingungen. Wir haben auch Probleme, die wir uns immer wieder selber einbrocken. Aber das Ganze strahlt doch eine unglaubliche Lebenskraft und Beständigkeit aus, vor der man nur staunend und dankbar stehen kann. Denn das Wichtigste, wir können ja überhaupt nichts dafür. Wir können nichts dafür, dass wir leben. Wir können nichts dafür, dass wir auf dem Planeten Erde leben. Und wir können auch gar nichts dafür, dass wir in der Schweiz leben. Dieser Insel der Glückseligen, auf einer Insel der Glückseligen, auf dem Planeten Erde. Und sind wir uns eigentlich der Tatsache bewusst, was wir da für ein Privileg geschenkt bekommen haben? Was für eine unglaubliche Gnade, eine unglaubliche Gabe, die uns da auf den Weg gegeben wurde, ohne dass wir das Geringste dafür können. Und zeigen wir in dem Sinn die Dankbarkeit. Ich weiß, diese Dankbarkeitsbezeugungen, die haben auch etwas Klebriges, etwas Kitschiges, etwas Moralisierendes. Ich meine es nicht so, dass man sich da als Dankbarkeitsweltmeister inszeniert. Um das geht's nicht. Nein, aber vielleicht hier eine Anregung, sich dieser Tatsache überhaupt bewusst zu sein im allgemeinen Getümmel der Gegenwart. Und für uns Schweizer heißt das natürlich, verteidigen wir diese Insel der Glückseligen, die da natürlich vor die Hunde geht, wenn wir Schweizer nicht mehr aufpassen. Und es hat ja viele Entwicklungen, die wir täglich hier behandeln müssen, die eben in die Gegenrichtung gehen. Also Inseln der Glückseligkeit müssen gepflegt werden, aber vielleicht noch viel wichtiger, es gibt eben Inseln der Glückseligen. Viele weigern sich ja, das überhaupt anzuerkennen. Ja, nein, die Schweiz ist ein Land wie jedes andere. Ja, der Planet Erde ist ein Planet wie jeder andere. Nein, das ist eben nicht so. Das sind Geschenke, die wir erhalten haben, und diesen Geschenk müssen wir uns auch als würdig erweisen. Das ist der springende Punkt in dieser Diskussion. Was sind die Schlagzeilen, was sind die Nachrichten? Mir ist aufgefallen, die NZZ. Der Schweiz fehlen bald 400'000 Beschäftigte aufgrund der nachlassenden Geburtenraten. Da würden große Wohlstandsverluste eintreten. Es sei denn, ja, was glauben Sie, dreimal dürfen Sie raten, man hätte eine massive Zuwanderung in unser Land. Also die Zuwanderungs-, die Migrationspropaganda, die erreicht uns nun, ballert auf uns ein, auch in diesen Sommertagen. Ich halte von diesem Argument nichts. Dieses quantitative Denken ist mir zuwider, denn die Schweiz hatte ja schon einen beträchtlichen Wohlstand, als sie deutlich weniger Einwohner als heute hatte. Und pro Kopf der Bevölkerung war der Wohlstand damals im Quervergleich größer. Ich habe es gesagt, durch dieses quantitative, durch diese Massenzuwanderung ist in der Schweiz eben nur die Masse gewachsen, nur das Volumen, aber eben nicht die Qualität, nicht die Produktivität. Und das ist ein großes Problem. Während wir glauben, immer reicher zu werden, werden wir eigentlich immer ärmer, geht es uns schlechter. Wir stellen fest, dass Preisniveau steigt. Wir können uns viele Dinge gar nicht mehr leisten, selbst in der Schweiz. Das sind Anzeichen, dass wir eben eine Verlotterung zulassen, dass wir eine Verlotterung vorantreiben. Und das Evangelium der Massenzuwanderung, die NZZ, scheint das trotz Gelegenheit, eigentlich kritischen Anflügen auch hier tatsächlich in den Vordergrund zu schieben. Das ist eine bedrohliche Sache. Und ich will der NZZ da gar keinen Vorwurf machen. Die Zeitung, das ist auch ihre große Stärke, ist sehr nahe bei den Machtinstitutionen, sie ist sehr nahe bei der schweizerischen Konzernwirtschaft, die sehr international geprägt ist. Und im Interesse dieser Konzerne ist es natürlich, diese Zuwanderung am Laufen zu halten, weil dadurch können sie aus einem Pool von sehr, sehr vielen Arbeitskräften auswählen. Das heißt, der Lohndruck ist da sehr stark. Und wenn sie dann in der Schweiz arbeitslos werden, können diese Konzerne die arbeitslos gewordenen Ausländer dann an die Sozialwerke abschieben, sodass sie dann bei der nächsten Aufschwungsrunde wieder aus dem unerschöpflichen Reservoir des Auslands zu günstigen Preisen auswählen können. Also hier sind die Interessen zu erfragen und zu ermitteln, aber eben auch die Interessen der Bevölkerung und der Schweiz und auch das wohlkalkulierte Wohlstandsinteresse unseres Landes ist im Auge zu behalten. Eben nicht die Masse zählt, sondern die Klasse. Nicht die Quantität, sondern die Qualität. Und interessant, dass jetzt eben mit den sinkenden Geburtenraten, das ist ein bisschen ein Sommerloch-Thema, dass das jetzt hier gleich wieder eingesetzt wird, um die Zuwanderung eben zu propagieren. Europa muss sich auf extreme Szenarien vorbereiten. China und Russland könnten ihre Angriffe auf den Westen koordinieren. Für Europa ist der Kreml jedoch bereits heute eine Bedrohung. Die NZZ rüstet zum Weltkrieg auf. Also die Paranoia, die allgemeine Paranoia, die in der Europäischen Union jetzt gezüchtet wird gegen Russland. Es gibt dort ja Politiker, die schon fast bis auf die Tagesstunde genau wissen, dass eben an jenem und jenem Tag im Jahr 2030 oder 2029 die Russen dann die Europäische Union und sogar Deutschland angreifen können. Die Buchpreisträgerin Anne Applebaum, eine berühmte Publizistin, hat kürzlich in einem Vortrag gesagt, die Russen würden nach Berlin vormarschieren, also der Verfolgungswahn hier, dieses Putin-Dämonisierungssyndrom kennt keine Grenzen mehr. Und das ist etwas Bedrohliches, das ist etwas Gefährliches, vor allem auch dann, wenn sich die Schweiz von diesem Frontdenken, von diesem Feindbilddenken anstecken lässt. Weitgehend ist sie schon angesteckt. Denn dieses Denken ist gewissermaßen die Grundierung jetzt dieses Aufrüstungsfimmels, der in der EU zu beobachten ist. Achtung, immer differenziert bleiben. Dass jetzt die Verteidigungsfähigkeit der Länder vorangebracht wird, dass man da wieder investiert, das ist richtig. Aber das müsste verbunden bleiben mit diplomatischen Bestrebungen, Russland zu integrieren in eine gemeinsame Friedensarchitektur. Es kann Frieden in Europa nicht gegen, sondern nur mit Russland geben. Das scheint für mich evident. Aber die politischen Vektoren laufen in eine andere Richtung. Die Europäer sind wieder größenwahnsinnig. Sie glauben, die Russen besiegen zu können auf dem Schlachtfeld. Das glaubte schon Napoleon, das glaubte Hitler. Aber die Schweiz hat es nie geglaubt. Und die Weltwoche hat schon beim damaligen Beginn des Ostfeldzugs der Wehrmacht geschrieben, der damalige Chefredaktor und Gründer Karl von Schumacher, dass dies das Ende der Hitler-Diktatur sei, weil man werde von Russland zermalmt werden. Also dieser Realitätssinn war damals noch intakt, ist heute nicht mehr so breit zu erkennen. Und interessant, dass die NZZ, die ja sehr stark auch in Deutschland präsent ist, als Zeitung hier eben auch als Transmissionsriemen, als Verstärker, als Gefühlsmegafon jener Stimmungen fungiert in der Schweiz, die eben in der Europäischen Union den öffentlichen Raum erfüllen. Und das sind eben diese kriegerischen, diese bellizistischen, diese auf Russland zentrierten Paranoia-Szenarien. Wichtig steckt ja in allem, auch im Unsinn, manchmal ein Körnchen Wahrheit drin, dass man den Russen gegenüber, dass man einer Großmacht gegenüber misstrauisch sein soll, dass man sich verteidigen können muss. Dagegen ist nichts einzuwenden. Aber die Gefahr besteht eben darin, dass man sich von Feindbildern hypnotisieren und radikalisieren lässt, mit der Folge, dass dann eben die dadurch betriebene und angefeuerte Aufrüstung, dass die dann eben selber zum Unsicherheitsfaktor wird. Also weil das dann natürlich auch in Russland mit der Zeit als Bedrohung gesehen wird. Und viele reden heute über die Appeasement-Politik, sehr kritisch, oder im Vorfeld des Zweiten Weltkriegs, wie die Briten versucht haben, die Deutschen zu beschwichtigen. Das war ein Fehlschlag und das möchte man heute vermeiden. Darum diese Härte gegenüber Russland. Aber ich würde vorschlagen, nicht nur in die Vorgeschichte des Zweiten Weltkriegs zu blicken, sondern vielleicht auch mal etwas die Erfahrung des Ersten Weltkriegs noch einmal zu vergegenwärtigen. Dort nämlich hat die gegenseitige Aufrüstung verbunden mit einer Feindbildbewirtschaftung und Übermut dazu geführt, dass ein Weltenbrand ausgebrochen ist. Ich glaube nicht, ich hoffe nicht, dass so etwas jetzt wieder passiert, aber hier ist ganz klar ein Spiel mit dem Feuer im Gang. Was die Medien weiter noch beschäftigt, ist die Politik des amerikanischen Präsidenten Trump gegenüber China. Er sei da erratisch unterwegs. Ich bin nicht so sicher. Ich glaube, Donald Trump ist einer, der versucht, für die Vereinigten Staaten vorteilhafte Deals zu ermitteln. Das ist sein Ziel. Er hat auch keine Kehrtwende gemacht gegenüber der Ukraine, gegenüber Russland. Er möchte diesen Krieg beenden. Er setzt jetzt einfach andere Instrumente ein, als er das bis vor kurzem noch probiert hat, mit seinen allzu oberflächlichen, den russischen Präsidenten Putin unterschätzenden Telefonaten. Und gegenüber China versucht er eben auch, Handelsbeziehungen aufzubauen, die für die Vereinigten Staaten vorteilhaft sind, für deren geopolitische Rolle. Natürlich setzt er den Handel geopolitisch ein, aber eben diese Trump-Deutungen empfinde ich als zuweilen irreführend, weil man dem Falschen eigentlich zu viel Bedeutung beimisst, nämlich dem taktischen Aspekt, und man müsste sich stärker die strategische Ausrichtung Trumps überlegen, und da beobachte ich zumindest eine erhebliche Beständigkeit. Ausländer in Moutier dürfen jetzt abstimmen. Der Kanton Jura ist ja zuletzt in die Schlagzeilen geraten für die mutigen Politiker in Pruntrut, die bei einer Body, die von Franzosen, nordafrikanischen Franzosen, in Beschlag genommen wurde. Die wollten sich nicht an die Regeln halten, Belästigungen, sind in den Unterhosen baden gegangen und so weiter. Haben sie gesagt, nein, das akzeptieren wir nicht. Wir sperren hier, wenn eben die Regierung an den Landesgrenzen versagt bei der Zuwanderung, ja, dann müssen sich eben die Bürger helfen, um diese Zuwanderungsfolgen zu bewältigen. Also hier hat man Grenzen gesetzt. Jetzt aber der gleiche Kanton Jura, der da die Unterlagen verschickt fürs Ausländerstimmrecht. Das zeigt Ihnen, dass dieser Kanton sehr ausländerfreundlich ist. Für mich geht das zu weit. Ich bin gegen das Ausländerstimmrecht. Aber es zeigt Ihnen hier die Vielfalt in der Schweiz, und vor allem zeigt es Ihnen, wie bemerkenswert dass es ist, dass ausgerechnet in diesem Kanton Jura, in diesem, ja, fast bis zur Selbstpreisgabe weltoffenen Kanton Jura, dass eben dort die Missstände ganz gravierend gewesen sein müssen in dieser Body, dass sich da die Pruntrutter zu jenen Massnahmen, die ja fast weltweit, ja doch ziemlich weltweit zu reden gegeben haben, durchringen konnten. Europa steuert auf eine Spirale aus hohen Schulden und steigenden Zinsen zu. Das ist wichtig für die Euro-Turbos zu wissen. Die EU entwickelt sich wirtschaftlich in eine ganz problematische Richtung. Und das ist ein weiteres, wenn auch nicht das entscheidende Argument, gegen diesen EU-Unterwerfungsvertrag zu sein. Wieso sollen wir uns andocken an einen Wirtschaftsraum, der die Schweiz nach unten zieht? Das ist doch völlig verrückt, angesichts der Tatsache, dass wir dazu auch noch erhebliche Souveränitätsverluste verlieren und erst noch Milliarden bezahlen müssen. Ich meine, da muss man wirklich fast Bundesrat sein, um so eine Politik gut zu finden. Schüsse auf Kunstkatalog, titelt die NZZ, waren doch keine Schüsse auf einen Kunstkatalog, waren Schüsse auf Symbolbilder von der Jesusmutter Maria und ihres Kindes Jesus als Baby. Da hat die GLP-Politikerin und Operation Libero-Vizepräsidentin oder Co-Präsidentin, Entschuldigung, Sanja Ameti, die hat da drauf gefeuert in ihrem Keller, und jetzt hat die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich Anklage erhoben wegen Störung des Religionsfriedens. Interessant, wie in dieser Wortwahl die Verharmlosung mitschwingt. Ich meine, es ist eine andere Frage, was man davon hält, wie schlimm man das findet, was sie gemacht hat, aber man sollte es doch ehrlich ausdrücken. Schüsse auf einen Kunstkatalog, das ist ja, wirkt ja fast lächerlich, wenn da die Staatsanwaltschaft kommt. Aber dass hier ein Luftgewehr auf wesentliche Symbolbilder des Christentums gerichtet wurde, das löst nun eine Strafverfolgung aus. Das zeigt übrigens auch, dass das Christentum offenbar doch noch stärker verankert ist in unserer Kultur, als man das gelegentlich wahrhaben möchte. Krieg in der Ukraine. Eine Kontaktgruppe will Waffenlieferungen an Kiew deutlich beschleunigen. Ist auch eine große Lebenslüge, die da dahinter steht, nämlich der Irrtum, man könne Russland auf dem Schlachtfeld besiegen, indem man die Ukraine aufrüstet. Das ist dummes Zeug. Was man damit erreichen wird, ist einfach eine noch massivere Zerstörung der Ukraine, noch mehr Tote und über eine längere Zeit hinweg vergiftete Beziehungen zwischen Russland und dem Westen, zwischen Russland und Europa. Jeden Monat 3 Femizide. In der Schweiz ist der Anteil getöteter Frauen an allen Opfern viel höher als in anderen Ländern. Auch eine Schlagzeile des heutigen Tages. Eine Facette der Zuwanderung in der Schweiz, zugewanderte Kriminalität. Aus Deutschland ganz kurz noch ein Seitenblick. Da hat das Sommerinterview der ARD mit der AfD-Chefin Alice Weidel zu reden gegeben. Das ist gestört worden in Berlin durch eine von einem Schweizer angeführte Aktivistengruppe Zentrum für politische Schönheit. Und das Interessante, ich werde dann in der internationalen Ausgabe noch etwas darauf eingehen, das Interessante dabei ist, wie sich jetzt ja in Deutschland wirklich die Dinge zur Kenntlichkeit entstellen. Und einen größeren Gefallen hätten da diese Entschuldigung Trottel des Zentrums für politische Schönheit der AfD nicht machen können. Also mit diesem Pfeifkonzert haben sie im Grunde die ganze Hoffnungslosigkeit, die Ratlosigkeit und die ganze Stumpfsinnigkeit dieser politischen Amokläufe gegen die AfD am hellsten Tageslicht zur Anschauung gebracht. Also es kommt jetzt alles ans Licht, es kommt jetzt alles zum Vorschein und die Deutschen sind ja nicht dumm. Die werden sich ihre Gedanken machen und die werden sich sagen, also wenn man auf diese primitive Art und Weise jetzt mit einer Alice Weidel umspringt, die übrigens in diesem Sommerinterview sehr präzise auf die Fragen des Moderators geantwortet hat. Man fragt sich dann, was machen die eigentlich die ganze Zeit für ein Theater um diese Partei? Das ist doch einfach eine normale Partei, eine Rechtspartei, gewiss, die aber Meinungen vertritt, mit denen man sich sachlich auseinandersetzen sollte und nicht mit diesem Pfeifkonzert. Und das, was die deutsche Politik macht im Umgang mit der AfD, mit Verbotsbestrebungen, all diesen Dingen, den Schikanierungen, dass man denen ja die Sitzungssäle verweigert und so weiter. Das ist im Grunde genau das, was dieses Institut da für politische Schönheit vorgeführt hat. Das ist eben dieser Krawall, das ist Krawallpolitik gegen Sachpolitik. Und das merken doch die Deutschen, dass das nicht funktioniert. Aber wir Schweizer sollten eben auch drauf schauen, weil es zeigt uns, was in Deutschland los ist, und es zeigt uns, dass eben die Deutschen, dass Deutschland als wichtiges EU-Land, als Repräsentant dieser EU auf einem Weg ist, der uns Schweizer nicht behagen kann. Ich glaube, dass die Deutschen da schon die Kurve finden. Ich bin da nicht pessimistisch. Aber die Schweiz muss hier institutionell Abstand halten, weil auch bei uns die Linken natürlich am liebsten auf die rechte Opposition so losgehen würden, wie sie das in Deutschland jetzt machen. Davon sollte sich die Schweiz fernhalten. Davon sollte sich die Schweiz tunlichst abschotten. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Jetzt dann gleich die internationale Ausgabe. Ich melde mich zurück. Bis gleich.